Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, auch heute wieder hier zu sein. Und wir haben ja diese Worte gehört von dem Propheten Micha. Also insgesamt ist es ja sehr, sehr spannend, auch die kleinen Propheten. Das hat mich sehr gefreut, wo ich gehört habe, dass er die kleinen Propheten durchnimmt. Das ist nicht so übliche Bibellese, sondern man liest eher Stellen aus dem Neuen Testament. Also so ist das eigentlich für mich auch etwas Neuland. Aber es ist sehr, sehr spannend, sich damit zu beschäftigen, auch mit dem Propheten Micha aus dem Alten Testament. Heute ist natürlich auch eine gewisse Herausforderung. 7 Kapitel umfasst der Prophet Micha. Aber ich glaube, es wird sehr, sehr spannend. Wir werden Dinge hören, die wir normalerweise nicht so hören würden. Aber wir haben schon gehört von dem Propheten Micha. Wir haben gelesen, dass er aus dem Ort Moreshet kommt, vom Land. Zu der Zeit, das war das 8. Jahrhundert vor Christus, wir gehen ein paar Jahrhunderte zurück, und damals war Israel aufgeteilt in das Nordreich, die 10 Stämme im Nordreich und im Südreich, also Juda und Benjamin, und der Prophet Micha war gesandt zu den beiden Ländern, also praktisch zu den Politikern zu gehen im Norden. Wir haben gelesen, von den Königen im Südreich, Jotham, Ahas und Hiskia, während denen er gepredigt hat, zu denen er gesprochen hat. Er war ein Schriftprophet, seine Worte wurden also niedergeschrieben, nicht so wie bei Elia oder Elisa, die gepredigt haben das Wort Gottes, aber wir finden es nicht in der Bibel, sondern also die Predigten vom Propheten Micha wurden verschriftlicht und aufgeschrieben. Wir sehen, dass im Nordreich der König Ahab regiert hat, ein sehr berüchtigter König. Wir erinnern uns an die Geschichte aus 1. Könige 18 von dem Propheten Elia, wie sie sich getroffen haben auf dem Berg Karmel und dort der große Kampf war. Also er war eigentlich der Inbegriff für den Götzendienst, für das Übel, was getan wurde. Und wir sehen einfach auch, wie Israel damals auch bedrängt wurde von dem Großreich Assyrien, das regiert hat, das dann später in der späteren Zeit von dem Babylonischen Reich abgelöst wurde. Die Assyrer waren eine sehr, sehr brutale Armee, also sehr, sehr berüchtigt. Also wenn sie ein Dorf erobert haben, haben sie schon mal den Leuten die Füße oder die Hände abgehackt oder haben ihnen lebendig die Haut vom Leibe gezogen, ohne dass sich eine Menschenrechtsorganisation darum gekümmert hätte. Also es gab keinen Schutz. Aber auch dieses brutale Regime musste später erfahren, dass sie auch abgelöst wurden. Das wurde sogar im Propheten Micha in Kapitel 5, Verse 6 bis 7 auch vorausgesagt. Der Prophet Micha lässt sich auch so gliedern in 3 Teile. Üblicherweise in der Bibelschule macht man das, dass ein bisschen eine Gliederung in Ordnung reinkommt. Aber wir sehen jedes Mal, beginnt der neue Teil mit dem Wort hört. Zum Beispiel, wir lesen das in Propheten, also in Kapitel 1, Vers 2, da lesen wir: Höret alle Völker, merk auf, Land und alles, was darinnen ist, denn Gott, der Herr, hat mit euch zu reden, ja, der Herr aus seinem heiligen Tempel. Oder in Kapitel 3, Vers 1 lesen wir: Hört doch, ihr Häupter im Hause Jakob und ihr Herren im Hause Israel. Oder auch in Kapitel 6, die Verse 1, Höret doch, was der Herr sagt, mach dich auf, führe deine Sache vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Und es ist zumeist, wir haben jetzt im ersten Kapitel eine ganz harte Gerichtsbotschaft gehört. Also jedes Mal der Prophet Micha hat wirklich hart gepredigt. Es gab wirklich hart mit dem Volk Israel ins Gericht zu gehen. Und trotzdem, immer am Ende jedes Teils findet man auch die Botschaft der Gnade. Die Botschaft der Gnade Gottes, das ist die Gnade, die triumphiert über das Gericht. Und das ist bei jedem einzelnen Teil so. Aber es gab auch einen Haufen Grund, einfach auch sich zu beklagen. Es ist so schlimm, dass eigentlich Gott, wie es beschrieben ist, dass Gott, denn ja, der Herr hat mit euch zu reden, ja, der Herr aus seinem heiligen Tempel, denn siehe, der Herr wird herausgehen aus seiner Wohnung und herabfahren und treten auf die Höhen der Erde. Wir sehen, wie Gott sich erhebt und auf diese Erde runterkommt und hier, also, dass die Berge schmelzen und Täler sich spalten, gleich wie Wachs vor dem Feuer schmilzt, wie die Wasser, die talwärts stürzen. Das alles um Jakobs Übertretung willen und um der Sünden willen des Hauses Israel. Und der Sünden gab es viel zu beklagen. Der Prophet Micha war wirklich ein Prophet, der aufgestanden ist gegen die soziale Ungerechtigkeit. Wir lesen dann in späteren Kapiteln noch davon, was die Sünden des Hauses Israel waren. Das erste war natürlich auch auf den Höhen Judas in Micha 1, Vers 5 bis 6. Da sehen wir, wie auf dem Berg Garizim, also Götzendienst getrieben wurde, eben aber auch oft verbunden auch mit Prostitution. Deswegen waren auch diese, wo ist hier von dem Hurenlohn die Rede? Oder auch die Sünden Israels waren zahlreich. Zum Beispiel eben, wir lesen auch in Micha 9, Vers 5, Vers 9 bis 14. Zur selben Zeit spricht der Herr, will ich deine Rosse ausrotten und deine Wagen vernichten und will die Städte deines Landes vernichten und alle deine Festungen zu zerbrechen, und ich will die Zauberei bei dir ausrotten, dass keine Zeichendeuter bei dir bleiben sollen. Ich will deine Götzenbilder und Steinmale aus deiner Mitte ausrotten, dass du nicht mehr anbeten sollst, deine Hände Werk, und will deine Aschera-Bilder ausreißen aus deiner Mitte und deine Städte vertilgen. Ich will mit Grimm und Zorn Vergeltung üben an allen Völkern, die nicht gehorchen. Oder in Kapitel 6, Vers 14, wo geschrieben steht, du sollst nicht säen und du sollst nicht keltern. Es steht dann, du hieltest dich an die Weisungen Omris und alle Werke des Hauses Ahab und folgtest ihrem Rat. Darum will ich dich zur Wüste machen und ihre Einwohner, dass man sie auspfeifen soll. Und ihr sollt die Schmach meines Volkes tragen. Also, das Nordreich, aus dem Südreich, wo ab und zu noch ein König war, der Gott wohlgefallen hat, sie haben noch die Praktiken aus dem Nordreich übernommen. Im Nordreich, da waren praktisch alle Könige gottlos und sie taten, was dem Herrn missfiel, steht in der Luther-Übersetzung. Nur im Südreich gab es ab und zu einen König, der noch nach Gott gefragt hat. Aber Micha hatte wirklich diese Botschaft weiterzugeben. Und er war persönlich stark davon betroffen. Wir lassen davon in Kapitel 1, Vers 8, darüber muss ich klagen und heulen. Ich muss barfuß und bloß dahergehen. Ich muss klagen wie die Schakale und jammern wie die Strauße. Da sehen wir, wie der Prophet nicht unbeteiligt ist. Er fühlt sich als Teil des Volkes. Er hat Mitleid mit dem Volk. Er will nicht, dass sein Volk so zugrunde geht. Und er leidet persönlich mit darunter. Und so leiden auch wir manchmal unter den Sünden unseres Volkes. Genau gleich wie Nehemiah damals gesagt, wir haben gesündigt und getan, was dem Herrn missfallen ist. Deswegen ist das alles über uns gekommen. Also er fühlt eine persönliche Verantwortung dafür, übernimmt Verantwortung dafür. Aber wir sehen, wie eben die Zauberei getan wurde, wie vieles getan wurde, was Gott missgefallen hat. Und all diese Dinge lassen ihn, den Propheten, nicht kalt. Und genauso wie damals Jesus, wo er nach Jerusalem reingekommen ist, auf dem Esel nach Jerusalem reingeritten ist, auch geweint hat über die Stadt Jerusalem, über ihre Sünden, er gesehen hat, was für eine Verlorenheit da ist. Und genauso wie Paulus in den Briefen geschrieben ist, er würde lieber selber verloren gehen, als dass die Juden, sein Volk, zu dem er gehörte, er wollte, dass sie gerettet werden und auf ihn hören. Und wir sehen, wie diese Gerichtsbotschaft eben ausgesprochen wurde von dem Propheten Micha. Aber wir sehen auch, wir haben davon gelesen, das Nordreich wurde ja von dem assyrischen Reich dann eingenommen und das Volk Israel wurde zerstreut und der König von Assyrien hat das angesiedelt in seinem Gebiet an verschiedenen Orten. Das ging dann komplett verloren. Aber auch das Südreich wurde betroffen, also auch Teile des Südreiches wurden von den Assyrern erobert und wir lesen da in Vers 9. In Kapitel 1 von dem Propheten Micha, wie er geschrieben steht, denn unheilbar ist die Plage des Herrn, so sie kommt bis nach Juda, sein Schlag, also der Schlag des Feindes, reicht bis an meines Volkes Tor, bis hin nach Jerusalem, praktisch bis hin vor die Tore Jerusalems. Und da lesen wir ein wichtiges Prinzip, dass Gott sein Volk nicht vollständig dahin gegeben hat, sondern auch dem Feind Grenzen setzt, bis dahin und nicht weiter soll es gehen. Bis dahin, also Gott setzt allem Grenzen, also die babylonische Gefangenschaft, wo später der Prophet Micha hat das auch vorausgesagt, dass sein Volk nach Babylonien kommen wird, auch 70 Jahre genau bemessen von Gott, bis dahin, da setzt Gott Grenzen. Und so wissen wir, dass auch in unserem Leben Gott Dinge zulässt, aber auch dem Grenzen setzt und es genau bemisst. Und das ist ein großer Trost für uns. Es ist immer wieder wichtig, auch auf Gottes Wort zu hören. Das ist auch für uns eigentlich die Botschaft, die wir auch hören sollen, aber wir merken, dass selbst für uns persönlich das schwierig ist in der heutigen Zeit, wo wir so abgelenkt sind, wo wir mit dem Handy beschäftigt sind oder abgelenkt sind, aber auf Gott zu hören, auf seine Botschaft, das ist sehr, sehr wichtig, auch für uns persönlich, und dass wir es immer wieder beherzigen. Aber wir wissen, dass Gott auch bei uns die Versuchung genau bemisst bis dahin und nicht weiter. Aber Gott hat alles in der Hand. Es erfüllt sich alles ganz genau nach seinem Plan. Aber in Kapitel 2, da lesen wir dann auch praktisch, also die weiteren Sünden des Volkes Israel, das, was sie gemacht haben, in Kapitel 2, Vers 2, sie reißen Äcker an sich und nehmen Häuser, wie sich's gelüstet. So treiben sie Gewalt mit eines jeden Hauses, mit eines jeden Erbes. Also da gab es Landraub, dass sich die Führung des Volkes Israel sich bedient hat bei den einfachen Leuten und ihnen die Güter weggenommen hat. Und das hat er ihnen auch vorgehalten. Oder in Kapitel 3, da lesen wir auch, dass Korruption war, dass sie Geld genommen haben und auch die falschen Propheten haben gepredigt und haben auch selber Geld genommen. Aber da spricht dann Gott dagegen. Er sagt dann, darum in Kapitel 2, Vers 3, darum spricht der Herr, siehe, ich ersinne wieder dieses Geschlecht Böses, aus dem ihr euren Hals ziehen und unter dem ihr nicht so stolz dahergehen sollt. Denn es soll eine böse Zeit sein. Zur selben Zeit wird man einen Spruch von euch machen und klagen. Es ist aus, so wird man sagen, wir sind vernichtet. Meines Volkes Land kriegt einen fremden Herrn, wenn wir uns die Äcker wieder zuteilen, die er uns genommen hat. Jawohl, ihr werdet keinen Anteil haben, behalten in der Gemeinde des Herrn. Wir sehen, wie damals sogar unter der Leitung des Landes dieser Spruch, ein Spottlied gesungen wurde. Mit uns geht es zu Ende, in Vers 4. Es ist aus, so wird man sagen, wir sind vernichtet. Die Führung des Landes hat geklagt. Und wie die falschen Propheten eben gepredigt haben, und sie haben dann auch den Propheten Micha, sie wollten diese Botschaft nicht hören, sie haben seine Botschaft diffamiert, sie haben ihn schlecht gemacht. Sie haben gesagt, in Vers 6, geifert nicht, so geifern sie, solches soll man nicht predigen, wir werden nicht so zuschanden werden. Ist denn das Haus Jakob verflucht? Meinst du, der Herr sei schnell zum Zorn? Sollte er solches tun wollen? Es ist wahr, meine Reden sind freundlich den Frommen. Da steht geschrieben, dass sie nicht die Botschaft Gottes nicht hören wollten, die Botschaft des Propheten Micha. Sie haben ihn schlecht gemacht. Sie haben sein Gottesbild schlecht gemacht. Sagst du wohl, Gott hätte uns verflucht? Wir sind doch sein Volk. Wir gehören zu ihm. Warum sollte denn dieses Unheil, dieser Zorn Gottes über uns kommen? Genauso wie damals die Juden auch gedacht haben, wir haben den Tempel, einen tollen Gottesdienst. Wie sollte dieser Tempel zerstört werden? Wie sollte das geschehen? Gott ist doch mit uns. Er hat doch seine Gegenwart an dem Ort versprochen. Aber sie haben sich verkalkuliert. Und so hat man den Propheten Micha, hat man auch mundtot machen wollen. Sie wollten die Botschaft nicht hören. Die Botschaft des Gerichtes, aber auch der Umkehr nicht. Sie wollten das nicht hören. Deswegen, vor allem diese Propheten, diese haben auch Geld genommen von dem Volk. Und der Prophet Micha schreibt, aber hier steht wieder mein Volk wie ein Feind, denn wie Leute, die aus dem Kriege kommen, raubt ihr Rock und Mantel denen, die sicher dahergehen. Ihr treibt die Frauen meines Volkes aus ihren Häusern und nehmt ihnen ihren Kindern meinen Schmuck auf immer. Darum macht euch auf, ihr sollt davon, ihr sollt an dieser Stätte nicht bleiben und um der Unreinheit willen muss sie unsanft zerstört werden. Wenn ich ein Irrgeist wäre und ein Lügenprediger und predigte, wie sie saufen und schwelgen sollen, das wäre ein Prediger für das Volk. Praktisch, wir sehen, wie selbst die Familien nicht sicher waren, wie sie beraubt wurden. Rock und Mantel hat man von ihnen weggenommen. Und ganz praktisch voller Ironie hat der Prophet Micha ihnen vorgehalten und gesagt, wenn ich predigen würde, ihr sollt fressen und saufen, das wäre ein Prophet für euch. Also so, eigentlich, man muss es sagen, so verkommen waren sie. Aber das ist wirklich ein hartes Wort, das er ihnen gesagt hat. Sie wollten nicht auf ihn hören. Aber inmitten dieser Gerichtsbotschaft kommt jetzt am Ende des zweiten Kapitels zum ersten Mal diese Botschaft der Gnade Gottes zu uns. Etwas habe ich noch vergessen zu sagen. Der Prophet Micha war auch ein Zeitgenosse von Jesaja. Also der Prophet Micha war aus Moreshet, 35 Kilometer weg, aus südwestlich von Jerusalem. Vom Lande war er, also das ist der Richtung Gazastreifen, Richtung Mittelmeer. Und der Prophet Jesaja war in Jerusalem als Prophet, dort am Hof. Aber mitten in diese Botschaft des Gerichtes kommt hinein, ich will Jakob sammeln, ganz und gar, in Vers 12, Kapitel 1, und was übrig ist von Israel zusammenbringen, ich will sie wie Schafe miteinander in einen festen Stall tun und wie eine Herde in ihre Hürden, dass sie von Menschen dröhnen soll. Er wird als ein Durchbrecher vor ihnen heraufziehen. Sie werden durchbrechen und durchs Tor hinausziehen und ihr König wird vor ihnen hergehen und der Herr an ihrer Spitze. Da erkennen wir diese Botschaft des Heils. Gott wird sein Volk wieder sammeln. 70 nach Christus wurde ja Jerusalem vollständig zerstört und in alle Länder zerstreut. Das Volk Israel wurde in alle Länder zerstreut. Und wir haben erlebt, wie sich das erfüllt hat, dass er es wieder gesammelt hat. Aber auch bei der babylonischen Gefangenschaft, dass sie zerstreut wurden, also weggebracht wurden und dann wieder zurückkommen. Gott hat sie zerstreut und aber auch wieder gesammelt. Wir sehen diese große Sammlung auch heute wieder. Vor unseren Augen haben sich schon große Teile erfüllt. Aber wir sehen in dem Vers 13, er wird als ein Durchbrecher vor ihnen heraufziehen. Sie werden durchbrechen und durchs Tor hinausziehen. Und ihr König wird vor ihnen hergehen und der Herr an ihrer Spitze. Da sehen wir den Messias, Jesus Christus, der als der große Durchbrecher kommt, als der Durchbrecher, der aus dem Himmel runtergekommen ist auf diese Erde und die Sünde der Menschheit durchbrochen hat und gesiegt hat am Kreuz von Golgatha für uns Menschen, damit wir eine ewige Hoffnung haben und nicht verloren gehen. Er ist der große Durchbrecher. Er bricht die Ungerechtigkeit, die Menschen nicht durchbrechen können, aber er kommt als der große Durchbrecher, der das Heil ist. Jesus ist der Sieger, Jesus ist der Überwinder des Bösen. Er wird es tun, genauso wie damals er das Volk Israel rausgeführt hat aus der Gefangenschaft in Ägypten, hat er für sein Volk durchbrochen und hat die Freiheit, das Volk in die Freiheit gebracht. Und wir sehen, das letzte Wort hat nie das Gericht, sondern immer die Gnade. Gott hat immer die Gnade Gottes mit. Auch in unserem Leben hat er das Ziel. Er bringt Schwierigkeiten oder Gericht über unser Volk, aber sein Ziel ist die Gnade, sein Volk zu retten, es gut hinauszuführen. Und so ist es immer eine Botschaft, die Botschaft des Gerichtes ist das eine, aber die Botschaft der Hoffnung, die Botschaft der Gnade, sie triumphiert am Ende. In Kapitel 3, wie die Gerichtsbotschaft wieder weitergeht. Eben, wir lesen da, und ich sprach, Kapitel 3, Verse 1 und 2, und ich sprach, höre doch, ihr Häupter im Hause Jakob und ihr Herren im Hause Israel, ihr solltet die sein, die das Recht kennen, aber ihr hasst das Gute und liebt das Arge. Ihr schindet ihnen die Haut ab und das Fleisch von ihren Knochen und fresst das Fleisch meines Volkes. Und wenn ihr ihnen die Haut abgezogen habt, zerbrecht ihr ihnen auch noch die Knochen. Ihr zerlegt es wie in einen Topf und wie Fleisch in einen Kessel. Drastische Worte. Darum, wenn ihr nun zum Herrn schreit, wird er euch nicht erhören, sondern wird sein Angesicht vor euch verbergen zur bösen Zeit, wie ihr mit eurem bösen Treiben verdient habt. Da sehen wir, wie drastisch eben die Leitung, die Führung des Volkes angesprochen ist. Sie sind in einer besonderen Position und haben deswegen auch eine besondere Verantwortung. Aber sie wollen nicht hören auf Gott. Und es gibt, wie in Vers 4, wie wir es gehört haben, es gibt ein zu spät, and a point of no return praktisch. Es gibt ein Punkt, der überschritten wird, wo es kein Zurück mehr gibt, wo Gott dann das Gericht bringt über sein Volk. Und sie wollen aber nicht hören auf den Propheten Micha. Und so bringt es dann eben das Unheil kommt über ihr Volk. Und dann lesen wir, dann machen wir einen kleinen Sprung in Kapitel 3, Vers 12, da sehen wir, darum wird Zion um euretwillen wie ein Acker gepflügt werden und Jerusalem wird zu Steinhaufen werden und der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüpps. Das ist sehr, sehr interessant. Jerusalem wurde in seiner bewegten Geschichte ja mehrmals zerstört und wieder aufgebaut. Aber hier steht etwas sehr, sehr Interessantes. Darum wird Zion, also Jerusalem, um euretwillen wie ein Acker gepflügt werden. Das ist in dem Sinne interessant, weil die Mauern nicht nur zerstört wurden, sondern da steht geschrieben, dass Jerusalem gepflügt wurde. Und wir sehen in der Geschichte, wie sich das unter Kaiser Hadrian ganz genau erfüllt hat, wortwörtlich, dass er so verärgert war über die Juden, dass er Jerusalem nicht nur hat zerstören lassen, sondern auch noch hat pflügen lassen, als Zeichen des Gerichts. Und so lag über Jahre hinweg Jerusalem also wüst und öde da, also hat vor sich hin gewuchert. Es hat sich wortwörtlich genau erfüllt, wie es der Prophet Micha vorausgesagt hat. Manchmal denken wir, ja, das kann ja nicht so genau, das prophetische Wort kann ja nicht so genau stimmen. Aber wir müssen dann in dem Moment immer noch weiter, länger warten, bis sich es ganz genau erfüllt. Also Gottes Wort macht keine Fehler. Gott sieht es ganz genau voraus und es wird sich ganz genau so erfüllen. Bei der ganzen Prophetie sehen wir, dass immer Teile des Propheten Micha vorausgesagt wurden und jetzt für uns in der Rückblende sehen wir, dass sie sich geschichtlich genau erfüllt haben. Dann gibt es andere Teile, die der Prophet Micha vorausgesagt haben, die auch für uns noch in der Zukunft liegen, die auch für uns, die noch offen sind, aber weil wir wissen, dass sich alles ganz genau erfüllt hat, wissen wir auch, dass sich die anderen Teile auch ganz genau erfüllen werden. Und der Prophet Micha wurde praktisch als echter Prophet anerkannt. Selbst im Propheten Jeremia wird auf ihn Bezug genommen. Haben sie erkannt, also der Prophet Micha wurde damals schon anerkannt als ein echter Prophet, der nichts Falsches vorausgesagt hat und deswegen im Volk Israel auch anerkannt und gelesen wurde. Also wir wissen, dass sich alles ganz genau erfüllen wird, wie es geschrieben steht im Propheten Micha. Wir machen wieder einen kleinen Sprung. Jetzt wird es sehr, sehr spannend, wenn wir ins Kapitel 4 kommen. Da ist nämlich die Rede, das kommende Friedensreich Gottes, also das messianische Reich des Messias von Jesus Christus, der dieses tausendjährige Friedensreich aufrichten wird. Und da steht dann geschrieben am Anfang des vierten Kapitels, in den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über die Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wie wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Er wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen in ihren Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Das ist sehr, sehr spannend. Ein Friedensreich wird es geben in den letzten Tagen. Ein Reich, das ist, wenn wir in unsere Welt schauen, wissen wir, dass wir nicht in dieser Zeit leben. Also wo Schwerter zu Pflugscharen werden. Aber wir lesen in Vers 1 vorm, in den letzten Tagen, aber wird der Berg, der darauf des Herrn ist, feststehen, höher als alle Berge. Also sprich, es wird, die Aufrichtung des messianischen Reiches wird einhergehen mit geologischen Veränderungen. Also das wird sich, die Landschaft wird sich verändern. Und es wird ein, Jesus Christus wird herrschen von Jerusalem aus auf dieser Erde. Und es wird ein internationales Reich sein. Und Jerusalem wird die Hauptstadt sein. Und wir sehen, wie eben die Schwerter zu Pflugscharen gemacht werden. Wir sehen eine Skulptur dieser Darstellung auch vor den Vereinten Nationen, vor der UNO in New York. Und da sehen wir, sie haben sich auf die Fahne geschrieben, Frieden und soziale Gerechtigkeit zu bringen für diese Erde. Aber wir sehen hier in diesem Kapitel, wie Jesus Christus auf diese Erde kommen wird und dieses messianische Reich 1000 Jahre aufrichten wird. Der Satan wird während dieser Zeit gebunden sein und Jesus wird regieren. Das, was die Jünger gedacht haben, beim ersten Kommen Jesu nach Jerusalem, er sollte ein Reich, sein Reich aufrichten. Aber das war nicht der Zeitpunkt, sondern er sollte dann noch am Kreuz sterben, für uns am Kreuz und das Heil erwirken. Jetzt aber bei seinem zweiten Kommen wird das in Erfüllung gehen, wird er kommen und sein messianisches Reich aufrichten, ein Reich des Friedens. Er wird herrschen in Gerechtigkeit und aber auch in Demut, ein König, also ein gerechter König, der wirklich also die Gerechtigkeit, für Gerechtigkeit auch sorgen wird und Weisung wird ausgehen. Also Völker werden nach Jerusalem kommen und fragen nach dem Gott Israels. Also nach diesem 1000-jährigen Reich, das ist ein Zusatz jetzt in Offenbarung 20, kann man das lesen, das wird dann für eine kurze Zeit der Satan wieder freigegeben werden. Und dann wird aber das endgültige Weltgericht sein und der neue Himmel und die neue Erde. Das ist dann das Endkapitel jetzt nicht geschrieben, aber so geht es dann am Schluss auch weiter. Aber dieses messianische Friedensreich ist auch für uns noch Zukunft. Aber das wird kommen. Jesus Christus wird es aufrichten. Wir sehen, es wird immer wieder diese Ungerechtigkeit angesprochen. Aber es ist auch interessant, in Micha 4, Vers 10 lesen wir, das war ein kleiner Gedankensprung, aber das ist, da steht eben auch geschrieben, ja, da steht dann, leide doch solche Wehen und stöhne, du Tochter, wie eine in Kindsnöten, denn du musst zwar zur Stadt hinaus und auf dem Felde wohnen und nach Babel kommen. Aber von dort wirst du wieder errettet werden, dort wird dich der Herr erlösen von deinen Feinden. Das sehen wir, das war zur Zeit des Propheten Micha noch Zukunft, aber das hat sich genau erfüllt. Genauso wie, das war dann praktisch, da sehen wir eigentlich auch die Echtheit der Bibel, dass sich eben die Dinge ganz genau vorausgesagt wurden und sich auch genauso erfüllt haben. So sehen wir, wie Gott gnädig ist, wie sein Plan eben geschieht, wie er den Plan voraussieht, aber ihn auch ganz genau erfüllt. Gott wird nie überrascht von irgendwelchen Ereignissen, dass sich Umstände geändert hätten oder sich Situationen so verändert hätten, dass er das nicht im Griff hätte. Nein, wir wissen, wir können uns auf Gott ganz genau verlassen. Und wir wissen, dass sich alles ganz genau nach seinem Plan erfüllt und nichts ist ihm entglitten, sondern er hat das fest in seiner Hand. Auch für uns scheint es chaotisch zu sein, unübersichtlich, verwirrend. Wir können es nicht einordnen, verstehen, aber für Gott ist es nicht überraschend. Für uns können Dinge geschehen, wo wir denken, sie laufen völlig aus dem Ruder. Aber für Gott ist es kein Unfall, es ist nichts dem Zufall überlassen. Also in Kapitel 5 ist wieder ein weiterer Schritt, da lesen wir ja diese berühmte Vers, wo der Messias kommt, da wird Bezug genommen auf das erste Kommen Jesu auf diese Erde, das ist die Antwort Gottes auf dieses Chaos, den Menschen, genauso wie in Jesaja ja vorausgesagt wurde, ein Kind wird geboren werden, der wird stark sein. Aber so sehen wir hier, wie geschrieben steht, der Geburtswort Jesu vorausgesagt wird. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von nun an, von Anfang und in Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israels. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn, in der Macht des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Da sehen wir, wie es eben kein Zufall ist, dass Jesus geboren wurde in Bethlehem. Damals wurde es genau vorausgesagt. In Matthäus 2, in der Weihnachtsgeschichte, da lesen wir von dem Kaiser Herodes, wie er regiert hat und auch hat nachforschen lassen, wo der Messias geboren wird, das Kindlein geboren werden sollte, weil er gefürchtet hat um seine Regentschaft, dass ein König geboren werden sollte, der ihm sein Königtum streitig macht. Und so hat er nachforschen lassen durch die Weisen im Morgenland, wo denn dieser Messias geboren werden sollte. Und auf diese Stelle, Micha 5, Vers 1, da konnten sie es nachlesen, in Bethlehem, du Ephrata. Nichts ist dem Zufall überlassen, aber Gott hat es auch alles fest in der Hand. Und wenn wir jedes Mal wenn wir Weihnachten feiern, bedenken wir die Geschichte, wie Jesus geboren wurde, was es bedeutet hat für den Josef und Maria, wie sie gekommen sind aus Nazareth und ziehen mussten nach Jerusalem, um dort, er hat eine Steuerschätzung vorgenommen und alle Welt kam in Bewegung, die ganzen Völker, das ganze Volk kam dort in Bewegung und eine hochschwangere Frau musste sich bewegen und nach Bethlehem gehen, um sich dort eintragen und schätzen zu lassen. Das ist eine schwierige Führung in ihrem Leben, die hier auch vorausgesagt wurde, aber es ist kein Zufall. Und so gibt es manchmal auch im Plan Gottes schwierige Führungen im Leben, die nicht einfach sind, aber trotzdem ist es im Plan Gottes und er hat es fest in der Hand und bemisst es ganz genau. Nichts ist dem Zufall überlassen. Und wir wissen ja, dass Jerusalem, dass Jesus geboren wurde auf den Hirtenfeldern in Bethlehem, wo die Lämmer waren, die später dann geschlachtet wurden, im Tempel zu Jerusalem, dass die Schäfer, die Lämmer dort geholt wurden. Ein Hinweis auf das Lamm Gottes, das für uns sterben würde, auf Jesus Christus, der für uns sterben würde am Kreuz und auferstehen würde. Also er musste dort geboren werden. Es ist kein Zufall Gottes. Er hat das alles fest in der Hand. Aber wir wissen, dass auch die Geburt so, Bethlehem heißt ja Haus des Brotes. Wir sehen auch, dass es auch kein Zufall ist. Jesus, das Brot des Lebens. Ein Hinweis, immer wieder in der Heiligen Schrift lesen wir überall, wie von dem Messias die Rede ist, der die Erfüllung ist, der große Durchbrecher ist, der die Gnade mitten in das Gericht dieser Welt, das die Welt verdient hätte, gebraucht hat. Aber er möchte nicht, dass Menschen verloren gehen. Er möchte, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und zu ihm umkehren. Wir sehen, immer wieder wird auch Bezug genommen auf die Sünden. Also auch in Kapitel 6 lesen wir das, aber es steht dann geschrieben, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das war auch Michas Botschaft an das Volk. Auch, dass die Korruption nicht so sich fortsetzen sollte, wie in Kapitel 7, die Verse 4 bis 6. Da sehen wir so besonders auch diese zerstörerische Wirkung der Korruption, des Wirkens des Bösen. Der Beste unter ihnen ist wie ein Dornstrauch und der Redlichste wie eine Hecke. Aber es kommt der Tag, den deine Späher geschaut haben und du sollst heimgesucht werden. Da werden sie nicht wissen, woaus noch ein. Niemand glaube seinem Nächsten, niemand verlasse sich auf einen Freund. Bewahre die Tür deines Mundes vor der, die in deinen Armen schläft. Denn der Sohn verachtet den Vater und die Tochter widersetzt sich der Mutter. Die Schwiegertochter ist wieder die Schwiegermutter und des Menschenfeindes sind seine eigenen Hausgenossen. Schrecklich, wie man sieht, wie das Übel, das Böse sogar vor den eigenen Familien nicht Halt macht, sondern dort auch durchbricht. Aber wir sehen wieder, es ist sehr, sehr interessant zu wissen, der Name von Micha oder Michaja, wer ist wie Jahwe, wer ist wie Gott, wer ist wie Gott? Und da steht geschrieben, um das letzte Gnadenwort, wo dann geschrieben, also fast in Anlehnung, das war ein Spruch, der Name war Programm von Micha, wo in Kapitel 7, Vers 18 steht, wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Da steht geschrieben, Gott wird unsere Sünden in die tiefsten Meere, ins tiefste Meer versenken. Wir wissen, der Marianengraben ist über 11.000 Meter tief. Der ist höher wie der Mount Everest, über die 8.879 Meter oder so. Aber wir wissen, dorthin hat Gott unsere Sünde versenkt. Und er wird uns Gnade erweisen, uns persönlich, aber seinem Volk Israel auch, zu dem der Prophet Micha gesprochen hat. Er wird alles ganz genau erfüllen und seine Gnade und seine Treue werden sich ganz genau erfüllen. In unserem Leben, auch mit dieser Erde, und so dürfen wir gewiss und freudig einfach auch in die Zukunft gehen. Also gewiss, wir sind in ihm geborgen. Er hat alles fest in seiner Hand. Manchmal werden wir schwierige Wege, mögen wir geführt werden, aber wir wissen, er ist da und hat es fest in der Hand. Er bemisst es genau. Er hat es fest in deiner Hand und wir dürfen in ihm getröstet sein und gestärkt sein und ermutigt sein. Ja, er ist der Herr. Es wird regiert, genau. Nicht auf dieser Erde von irgendwelchen Namen oder Politikern. Jesus regiert und er bringt den Sieg und führt seinen Plan vollends aus. Amen.